bin der Florian und ich moderiere und produziere den Echte Papas Podcast. An der anderen Leitung ist...
An der anderen Leitung ist der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas. Ich habe immer noch kein Soundboard. Papas. Schön, dich zu sehen, Marco.
Und zu hören. Wir sind hier immer noch im Podcast.
Ja, das vergesse ich, nachdem wir ja jetzt auch so ein Stück weit ein Video machen.
Ja, stimmt.
Aber wie ich sehe und was die Hörerinnen nicht hören, ist, dass wir beide im Trainingslook heute sind.
Wir haben beide eine schwarze Trainingsjacke an. Wie cool ist das?
Ja, mit dem Unterschied, dass meine wahrscheinlich dreimal, wenn nicht sogar viermal älter ist als deine. Aber das tut nichts zur Sache, weil ich habe nur vier Streifen, du hast drei Streifen.
Eigentlich bin ich ja immer der Ältere von uns beiden.
Aber nicht bei Klamotten. Meine ist noch aus einem Land, das es nicht mehr gibt, dass die nicht mehr existiert.
Komm, wir kommen durch die Tränen. Also.
Genau, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Klamotten, wie jetzt wahrscheinlich alle anderen Hörerinnen denken würden. Nein, es geht stattdessen eher um trotzdem so ein bisschen Sport. Und du bist ja sowieso bei Men's Health, ihr macht ja sowieso den ganzen Sportkram und so. Ich sehe das auch immer auf deinen Stories. Dann hast du so viel Zeit, dass ihr in der Mittagspause noch irgendwelche Workouts macht und sowas.
Das ist meine Mittagspause.
Wo ich mit Fresskoma dann in der Ecke liege, da kannst du dich noch bewegen, das ist auch schön. Aber es geht um Me-Time, Stress und so weiter. Ja, ich komme zum Punkt. Meine Frage wäre daher so, wie sieht es denn so aus mit der Me-Time, damit man so, ne, Me-Time vor allem, um Stress abzubauen, der dir so im Alltag begegnet?
Du hast ja die Antwort im Grunde schon vorweggenommen, ich mache viel Sport. Aber ich finde, die Krux bei dem Thema Me-Time ist ja sozusagen, dass man in einer Beziehung, wo es Vater und Mutter gibt, man zwei Me-Times braucht. Ne? Einmal die Me-Time der Mutter und einmal die Me-Time des Vaters. Und die können natürlich auch nicht parallel stattfinden, weil irgendjemand muss ja noch bei den Kindern sein. Und ich finde, das ist eigentlich die große Herausforderung, dass man das gut abstimmt und dass auch kein Neid auf irgendeiner Seite aufkommt, finde ich so. Und ansonsten, klar, Me-Time, was mache ich mit meiner Me-Time, wenn ich sie habe? Ich gehe zum Sport, ich esse in Ruhe, ich Netflixe, ich lese ein gutes Buch oder einen guten Podcast, all sowas. Aber da steckt halt noch viel mehr hinter diesem Schlagwort Me-Time, finde ich.
Finde ich aber gut, die ersten Sachen, die du auf jeden Fall angerissen hast, soll natürlich Teil unseres Gesprächs heute sein. Für dieses ganze Me-Time und Stress und überhaupt Relaxen, da haben wir die freie Journalistin und Buchautorin Andrea Tschorrer eingeladen. Aber auch natürlich, weil sie ein Buch geschrieben hat, nämlich Mama, Papa, Relax. Und da geht es nämlich ein Stück weit um eben Stressmanagement im Elternjob.
Ich habe nicht viel Zeit.
Ja, ich weiß nicht. Insofern, bevor du jetzt hier rumstresst, würde ich sagen, lassen wir mal Andrea rein und alles Weitere kann sie uns dann erklären.
Ich bin sehr gespannt, was sie sagt. Hallo Andrea.
Hallo Andrea.
Hi. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Selbstverfreilich. Starten wir auch gleich mal in unser Gespräch mit unserer ersten Frage. Andrea, du hast ein Buch geschrieben, ein neues. Du hast ja schon viele Bücher geschrieben. Und zwar nennt sich das Mama, Papa, Relax, 110 Tipps für mehr Me-Time, Mental oder mentale Fitness und Selbstliebe. Vielleicht mal gleich zu Beginn, was hat dich inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Bist du gestresst gewesen?
Nie. Schon mal direkt das Gespräch mit einer Lüge beginnen. Ich kann euch erzählen, ich war bis vor 9 Minuten gestresst, weil die Kinder spontan, also zwei der Kinder, spontan frei haben. Und dann muss man die halt organisieren für so ein Gespräch, ne? Und bis sie dann aus dem Haus sind und so. Klar, also ich glaube tatsächlich, es wäre auch eine Lüge zu behaupten, dass es Eltern gibt, die überhaupt niemals Stress haben. Also das würde mich sehr wundern. Und natürlich gibt es eine Geschichte zu dem Buch. Wie alle war ich in Corona maximal gestresst, weil ich arbeite ja als Journalistin und die Aufgabensituation war nicht das Problem. Also dieses, ich konnte sehr viel arbeiten, aber ich hatte auch noch Kinder, die ich betreuen musste. Und das hat mich einfach so an alle Grenzen gebracht, dass einfach, ich dachte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da durchgehe oder wie wir da durchgekommen sind. Ich weiß aber, dass ich danach dachte, ich kann mich gar nicht mehr entspannen. Also selbst als es wieder möglich gewesen wäre, weil die Kinder in die Betreuung gehen und so, ich hatte das Gefühl, meine Akkus waren eigentlich immer so nur noch bei 10% und haben sich gar nicht mehr aufgeladen. Und in Gesprächen mit ganz vielen anderen Eltern hat sich da irgendwie immer das gleiche Bild gezeichnet, weil alle irgendwie dauernd gestresst waren. Und meine Idee war dann, ich habe aber gar nicht die Ressourcen, jetzt noch so ein 250-Seiten-Buch über Elternstress zu lesen. Ich brauche ja was, was mir jetzt akut hilft in der Situation und nicht den ganzen Vorbau, der natürlich wichtig ist, aber den ich nicht erfassen kann in so einer gestressten Situation. Genau, und dann habe ich mir einen Verlag gesucht und habe gesagt, ich möchte es gerne machen. Ich möchte Tipps sammeln, die aber maximal eine Seite sind, dass man eben das schnell erfassen kann, dass man es auf dem Klo lesen kann, dass man es irgendwie in so einer Situation auf dem Spielplatz lesen kann und einen Input bekommt, was einem helfen kann. Und besonders schön war, dass der Abgabetermin eigentlich Ende 2021 oder 22, das war, ich glaube 2022 gewesen wäre, rausgekommen ist das Buch jetzt in 2024, woran man einfach sieht, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte einfach viel Stress.
Klolektüre finde ich ja auch sehr schön als Bezeichnung. Da wird man gleich hellhörig. Eine Frage habe ich nochmal aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Du sagtest so, alle Eltern sind gestresst. Bei mir ist es komischerweise so, dass ich immer denke, ich bin gestresst und die anderen sind total entspannt. Geht's euch nicht so?
Naja, weil dein Grad an Stress einfach ein anderer ist als der anderen Eltern.
Nein, irgendwie habe ich immer das Gefühl, alle anderen Eltern sind entspannter, lässiger. Die gehen so durchs Leben. Aber vielleicht ist das nur mein persönliches Problem.
Aber hast du das Gefühl, wenn du mit denen redest oder was du über sie denkst? Weil das ist ja ein ganz großer Unterschied, ist ja, dass wir annehmen, alle anderen hätten unsere Probleme nicht. Und dann reden wir mit ihnen und stellen fest, natürlich haben alle die gleichen Probleme. Also deswegen, ich würde denken, klar sind alle anderen Eltern um mich herum maximal entspannt. Und nur ich bin die, die mit meinen drei Kindern, was immer wirkt, als hätte ich irgendwie so ein Rudel junger Hunde dabei, im Supermarkt maximal angenervt und gestresst, und bei allen anderen läuft's. Aber sobald ich anfange, mit jemandem zu reden, ist das ja gar nicht mehr so.
Vielleicht hast du recht, Andrea, reden hilft ja generell immer und in diesem Fall auch. Kommen wir mal zurück zu deinem Buch. Du betonst da ja die Bedeutung von kleinen Auszeiten im Alltag. Was ist denn dein persönlicher Lieblingstipp für eine Mini-Auszeit ohne große Planung? Also sozusagen ein Best-of deines Buches jetzt, gleich zum Anfang dieses Podcasts. Gibt es da was, wo du sagst, so ja, das ist sozusagen das Geheimrezept für 5 Minuten Entspannung?
Das wäre total gut. Also ich würde sagen, das Erste, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, Pausen verschiebt man nicht auf später. Und ich glaube, selbst das muss man begreifen, weil wir alle dazu neigen, okay, jetzt hätte ich vielleicht 2 Minuten, aber in den 2 Minuten, die fülle ich noch mit Kartons ausräumen oder irgendwie schnell die Geschirrspülmaschine einräumen oder die Wäsche aus dem Trockner holen oder was auch immer. Und wir entspannen uns dann nachher, wenn die Kinder ins Bett sind oder was auch immer. Aber das ist halt einfach total fatal, weil wir holen das nie auf. Wenn wir uns nicht in dem Moment entspannen, vergessen, also es summiert sich einfach immer weiter auf. Das ist ja so einer meiner ersten Tipps, der aber kein wirklicher Tipp ist, sondern einfach nur so eine Erinnerung
daran. Genau, was mache ich denn dann in diesen 2 Minuten? Wenn ich jetzt sage, okay, Spülmaschine bleibt Spülmaschine, ich nutze jetzt 2 Minuten für mich. Was
genau,
tun?
Dann finde ich total gut, sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn mein Leben für immer so weitergeht, würde ich damit glücklich werden. So wie das jetzt in dem Moment ist. Ist das das, womit ich total gut zurechtkomme? Und ist das, was daran ist, so wie es sein sollte? Weil ich finde, das öffnet so Möglichkeiten. Weil man sich überlegen kann, ja, eigentlich, keine Ahnung, der Job ist total cool, aber die Zeiten nerven mich. Keine Ahnung. Oder die Kinderbetreuung ist super, aber viel zu weit weg. Ich habe viel zu viel Fahrtweg. Dann kann man an so ganz kleinen Dingen schrauben. Und das finde ich sehr hilfreich.
Also mir kommt da ein bisschen das Motto oder das Credo, nur eine genommene Pause ist eine gute Pause.
Ja.
Also um das reinzuschieben. Aber in deinem Buch sprichst du ja über verschiedene Meditationstechniken unter anderem, was ja auch Tipps für Entspannung ist, wahrscheinlich, wo viele Eltern, die auf dem Spielplatz sowieso schon da sitzen und meditieren, sehr häufig, wahrscheinlich denken, wozu? Das kann ich doch alles. Aber welche Form der Meditation hat dir da persönlich geholfen? Auch Spielplatz oder eher was anderes?
Ich finde das sehr faszinierend, dass du sagst, der Spielplatz wäre ein Meditationsort. Habe ich noch nie so gesehen, weil...
Du hast ja drei Kinder, ich habe ja nur einen.
Ja, ich habe drei und ich muss mich auch noch freuen.
Ich frage mich, Flo, wie deine Spielplatz-Meditation aussieht. Steckst du einfach den Kopf in den Sand? Oder?
Nee, Handy-Meditation.
Ah, ja.
Okay. genau, also weil ich, da bin ich, muss ich immer total alert sein, weil ja irgendwie immer irgendwas passieren kann und zumindest in Berlin auf den Spielplätzen immer irgendwas los ist. Das wäre jetzt nicht mein Meditationsort. Obwohl du natürlich total recht hast, dass man überall meditieren kann. Wir brauchen dafür keinen besonderen Ort. Das stimmt natürlich auch. Also zum einen, die Meditation, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man verschiedene Sachen ausprobiert, weil es ist nicht one size fits all. Und deswegen habe ich auch so viele verschiedene Meditationsansätze in dem Buch drin, weil ich genau weiß, es passt einfach nicht. Ich selbst, also die, die ich da vorstelle, die funktionieren nicht alle für mich. Die, die für mich am besten funktioniert, ist tatsächlich diese Triangel-Meditation. Du zählst bis drei, also beim Einatmen bis drei, du hältst den Atem bis drei und du atmest aus und zählst beim Ausatmen wieder bis drei. Das ist was für mich gut funktioniert. Genauso gut könnte es aber sein, beim Einatmen ein sagen und beim Ausatmen aus, weil das was ganz Basales, Einfaches ist, was eben überall funktioniert.
Wie lange muss man das machen, bis es fruchtet?
Du meinst in dem Moment oder über wie viele Monate?
Sowohl als auch.
Also ich würde mal sagen, bis du zur Ruhe kommst, müsstest du es schon 5 Minuten durchziehen. So, damit du bei dir angekommen bist, weil ich glaube, eine Minute hilft da nicht wirklich. Und dann ist es tatsächlich eine Übungssache.
Okay, weil ich tue mich tatsächlich total schwer mit Meditation. Also ich gehe regelmäßig zum Yoga, das ist auch super. Und wenn es ganz dumm läuft, gibt es in diesen Yogastunden auch Meditationseinheiten. Und das schaffe ich dann aber. Aber jetzt so nur Meditation, da habe ich tatsächlich noch nicht so den Dreh für mich bekommen. Aber so diese Triangelgeschichte und so. Und 5 Minuten ist ja auch nicht so lange. Vielleicht teste ich das nochmal. Oder hast du noch irgendwas anderes für Männer wie mich, wo du sagst, das ist die beste Einsteiger-Meditation?
Ich habe auf jeden Fall einen Entlastungstipp. Und zwar, ich meditiere auch mit einer App und sehr regelmäßig schlafe ich dabei ein. Und es hat ganz lange gebraucht, dass ich mir das verzeihen konnte, was eben auch so ein ganz großes Stressthema ist, weil ich dachte, oh, das kann doch nicht sein, bis irgendjemand mal zu mir gesagt hat, aber Andrea, dann ist der Schlaf wichtiger als die Meditation und das ist völlig okay. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Tipp, den ich an der Stelle auch nochmal weitergeben möchte. Es ist okay, wenn das nicht deins ist und wenn du dabei einschläfst, dann hast du den Schlaf dringender gebraucht.
Wir kommen zurück mal zu Andreas Buch, was ja ein wahrer Schatz an Entspannungstechniken ist. Nicht nur Meditation, sondern du gehst ja auch auf das Thema Ernährung ein. Und lass uns doch mal drüber sprechen, geht es da nur um Schokolade? In dem Kapitel.
Es macht so ein bisschen den Eindruck, da hast du recht, das war auch das, was aus tatsächlich dem Lektorat an mich zurückgetragen wurde, warum Süßigkeiten so eine große Rolle spielen, aber tatsächlich spielt ungesundere Ernährung schon eine große Rolle in Bezug auf Stress, weil wir da nämlich sehr auf der Suche nach schnell verfügbaren Kalorien sind. Und der Gegenpol zu schnell verfügbaren Kalorien ist bewusstes Essen. Das wäre so ein Tipp, den ich mal auch teilen wollen würde, dass die Leute einfach sich Zeit nehmen zum Essen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft schiebt ihr euch einfach so am Platz irgendwas hinter die Kiemen in der Mittagspause, statt euch dafür Zeit zu nehmen? Ich höre es rascheln.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Oh, er hat einen Keks.
Nee.
Das sieht aus wie Reiswaffel.
Das ist eine Reiswaffel mit Schokolade. Lecker.
Genau, die Schokolade würde ich abkratzen, wenn ich du wäre.
Du nimmst die Reiswaffel, ich nehme die Schokolade.
Ja, wir teilen uns das brüderlich. Ja, aber tatsächlich irgendwie, also du hast recht, Andrea, irgendwie man schiebt schnell so rein und dann gibt es ja aber auch noch tatsächlich diese Stressfresser, ne? Die tatsächlich bei Stress besonders viel ungesundes essen.
Mhm. Aber auch da hilft natürlich das Bewusstmachen von was nehme ich denn hier gerade zu mir? Also es geht ja ganz oft um erstmal bewusst werden und das auch nicht bewerten. Also weil wenn du jetzt sagst, ja, man stellt dann fest, man isst sehr viel, dann ist man gleich bei sich und bei so einer Schuld und so einem, ich mache das falsch. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht erstmal darum, ich erkenne an, dass ich da was ändern möchte. Und das, finde ich, ist schon total viel wert. Also ich glaube, man muss auch ganz oft viel niederschwelliger werden und nicht sagen so, ich lese jetzt dieses Buch, danach weiß ich total, wie es läuft, ich bin total erleuchtet und habe nie wieder ein Problem, sondern das sind Anstöße und da kann eben sowas sein wie, achte darauf, was du isst, wie viel du isst. Das ist erstmal nur ein Anstoß, aber ich finde das total wichtig, eben um dann weiterzugehen.
Aber gibt es denn nicht auch Lebensmittel, die vielleicht den Stress sogar fördern würden? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf einer Möhre rumkaue, weil ich Stress habe, dann kann das ja entlastend wirken, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt schlechte Nahrung sein. Weißt du, was ich meine?
Aber das wäre ja gut, wenn du auf der Möhre rumkommst.
Eben drum. Aber gibt es, wenn man dann im Stress ungesund isst, also was ist das? Ist das dann die Portion Pommes, die man sich reinschiebt oder eben die Tafel Schokolade, die man in 2 Minuten einatmet?
Genau. Und also es ist aber auch, keine Ahnung, der Teller Nudeln, der übrig geblieben ist von gestern, den du nicht bewusst isst. Also da, es geht halt tatsächlich ganz oft um dieses unbewusste Essen, weil die Portionen ja viel größer sind. Wenn du eine Möhre isst, bist du dir dessen, ich glaube, du kannst eine Möhre nicht unachtsam essen, weil die einfach so eine ganz besondere Beschaffenheit hat.
Ja, meine letzte Frage dazu aber wäre auch noch Essen, das unbewusste Essen im Stress ist ja das eine, aber es gibt ja auch Menschen, keine Ahnung, ob das jetzt im Zusammenhang mit Familienstress oder mit Stress mit den Kindern bedeutet oder überhaupt Lebensstress, die ja dann erst recht weniger essen, weil die das Essen total vergessen.
Ja.
Es würde ja theoretisch dann auch in diese Kategorie fallen, ne? Also bewusste Ernährung auch im Stress. Ich vergesse das total, weil ich habe so viel auf der Uhr. Ich muss das alles abarbeiten und vergesse dann am Ende des Tages meine Ernährung.
Genau, ja. Also, aber das ist auch wieder der Punkt. Du musst dir dessen bewusst sein. Und da muss man ja irgendwie erstmal hinkommen, weil relativ zeitnah zu, ich esse nicht mehr. Ich esse vielleicht dann abends, wenn alle sich am Tisch versammeln, weil es noch ein gemeinsames Abendessen-Ritual gibt. Und dann wird mir aber klar, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Dieses Hungergefühl da, das geht ja relativ schnell weg. Und dein Körper sagt dir dann irgendwann gar nicht mehr, du müsstest jetzt mal was essen, sondern du zehrst dich total aus und kommst dann aber in neuen Stress, weil dein Körper einfach Stress hat, weil der ja Energie braucht, um deinen Tag zu überstehen.
Ja, das stimmt. Man schaufelt dann alles in sich rein, ne?
Ja.
Dieses bewusste Ernährung bedeutet ja auch ein Stück weit das Thema Selbstliebe oder die Selbstliebe als solches, was auch quasi ein Kapitel in deinem Buch hat. Fragt man sich, okay, Stress und Selbstliebe, wie passt das zusammen? Aber du sprichst von Methoden, um sozusagen in diese Art von Selbstliebe auch reinzukommen. Was sind so deine Top-Methoden, um im hektischen Alltag ein Stück weit, es bedeutet ja eigentlich, an sich selbst dann zu denken, quasi das, was wir alle vergessen, wenn wir im Stress sind.
Genau. Also es gibt ja ganz, ich finde einfach, Selbstliebe an sich ist einfach so ein ganz großes Wort, worunter wir uns alle so ganz wenig vorstellen können. Also weil, wenn ich gestresst bin, habe ich mich nicht besonders lieb, weil ich einfach, ne, ich renne meinem Zeitplan hinterher, ich bin vielleicht auch unzufrieden, weil ich mit den Kindern gar nicht so bin, wie ich gerne wäre, einfach weil ich so gestresst bin. Und das ist der alles bestimmende Faktor in meinem Leben. Und da gibt es ganz viele Sachen. Ich würde gerne was vorstellen, was eher ungewöhnlich ist, was ich aber total hilfreich finde, weil wir uns selbst eben so wenig lieb haben in so einer Situation. Finde ich einen tollen Tipp, Komplimente zu sammeln. Und da meine ich nicht so Komplimente wie, oh, du hast aber einen hübschen Pulli an oder deine Haare sind total schön, sondern wenn dir jemand sagt, ich hatte ein schönes Gespräch mit dir, du hast irgendwas gesagt, was mir irgendwas gegeben hat, so auf so einer ganz anderen Ebene, das sammeln und wirklich aufschreiben. Ich habe dafür tatsächlich ein Heft und das ist überhaupt nicht, wir haben ja auch immer gleich Angst, dass wir da so egozentrisch wirken, wenn wir uns so Komplimente aufschreiben und irgendwie uns gut fühlen wollen. Aber das ist ja völlig, das ist völlig okay und völlig normal. Niemand von uns wird deswegen abheben. Und in den Zeiten, in denen es besonders stressig ist, sich dieses Heft zu nehmen und durchzulesen, das tut einem, glaube ich, richtig gut und das holt einen so total runter. Und deswegen ist das ein vielleicht eher ungewöhnlicher Tipp, aber wie ich finde, ein guter, wichtiger.
Okay, also wir haben ja echt schon viele Tipps schon durch und ich glaube, in deinem Buch sind ja noch ganz viel mehr.
Mich würde mal interessieren, um genau zu sein.
Ich habe nicht nachgezählt.
Ich habe das sehr oft gemacht.
Also bei Men's Health arbeiten wir ja auch sehr viel mit Zahlen und Tipps und 10 Tipps hierfür und 50 Tricks dafür und ich weiß, man kann das mal so zählen. Also insoweit, wenn ich deine Tipps zählen würde, würde ich vielleicht auf 250 kommen, keine Ahnung. Na gut, aber ob nun 110 oder 1000, mich würde mal interessieren, was du machst, wenn mal ein Tipp nicht klappt. Also man hat vielleicht so ein gewisses Sortiment an Anti-Stress-Methoden, aber wir kennen das ja alle, wenn man so total im Stress ist und gar nicht runterkommt, gibt's da so einen SOS-Tipp?
Ich glaube ja, Andrea hat die alle durchgetestet, deswegen gab es von Abgabe bis zur Veröffentlichung, das war alles Testphase.
Ja, schon während des Schreibens war das alles Testphase. Die Frage war, gibt es einen Tipp, um sich...
Der ultimative SOS-Tipp sozusagen, wenn gar nichts mehr funktioniert, wenn der Puls bis zum Anschlag ist und man eigentlich so gestresst ist, dass man gar nicht mehr runterkommen kann.
Ja, dann kommen wir wieder zu der von dir nicht so geliebten Meditation zurück. weil die dich natürlich immer im Hier und Jetzt verankert. Also dieses... das ist einfach was, das wirklich hilft. Hände auf den Bauch legen, tief in den Bauch atmen, diese Zwerchfellatmung zu machen, um einfach sich in dem Moment bewusst zu sein, finde ich total wichtig. Und was auch, glaube ich, immer elementar ist, ist, sich selbst zu verzeihen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber wir neigen ja dazu, wenn irgendwas nicht so läuft, nicht so optimal läuft, uns dann dafür noch schlecht zu machen. Und so wie du das jetzt auch gerade erzählt hast, dieses so, ja, es ist total stressig und so, da neigt man sofort dazu zu sagen, aber ich wollte das doch anders machen und ich hätte doch und das kann ja nicht der Weg sein. Also das ist tatsächlich was, woran ich arbeiten muss. Ihr könnt ja gleich mal sagen, wie es bei euch ist, aber selbst verzeihen ist, glaube ich, so eine tatsächliche Lebensaufgabe, die aber total elementar ist.
Gut, also letztendlich ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der beste Tipp, einfach mal nicht zu machen, oder? Oder sogar noch weniger als nicht, sondern einfach mal einen Schritt zurück zu machen, um auch aus der Situation vielleicht rauszukommen und einfach mal kurz innezuhalten.
Genau, also gar nichts machen, alles sein lassen ist der Tipp.
Aber es ist spannend, weil da habe ich vor kurzem irgendwo in diesem Internet auch drüber gelesen, einfach mal warten. Abwarten. Nichts machen, sitzen, warten und mal gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist ja das, was wir Menschen oder sagen wir mal, wir heute in unseren täglichen Abläufen und mit all den täglichen Plänen, mit Kindern und allem, das nicht mehr können, diese Minute wirklich inzuhalten, sondern wir sind immer auf Reagieren ja programmiert. Ja. Quasi. Und das, glaube ich, macht das so schwierig. Aber bleiben wir mal bei den Praxistipps, beziehungsweise nicht bei den Praxistipps, sondern bei der Testphase. Fallen dir in der Zeit, in der du jetzt das Buch geschrieben hast oder all das mal so durchgeplant hast, fallen dir irgendwelche Anekdoten ein, wo du sagst, daran habe ich das auch wirklich selber getestet, mal abgesehen von der Meditation, die du machst, wenn du einschläfst?
Ich habe ja tatsächlich alles getestet. Der letzte Tipp, können wir ja verraten, ist, überlege dir, ob du eine Mutter- oder Vater-Kind-Kur machen möchtest. Auch das habe ich ausprobiert. Ich bin ja wirklich bis zum Ende gegangen. Und kann aus meiner Erfahrung auch nur sagen, wenn es möglich ist, macht es ohne Kinder. Weil ich glaube, dass einem selbst das mehr bringt. Also es ist vielleicht eine kontroverse Meinung, aber ich glaube einfach, wenn man eine Mutter, in meinem Fall eine Mutter-Kind-Kur mit Kindern macht, im schlimmsten Fall noch mit allen dreien, da weiß ich nicht, wie viel Ruhe ich bekomme, wenn ich die ganze Zeit, also ich glaube, mein Mann hätte sich dann mehr entspannt als ich. aber so, also was ein Tipp ist, beziehungsweise also wo ich einfach gemerkt habe, das ist was mich total erdet in diesem Prozess war, mit meinen Kindern reden, also mit vertauschten Rollen. Ich bin das Kind, die sind die Eltern, weil man da nämlich merkt, wie viel verzeihen da die mit einem sind, als man mit sich selbst ist. Also ne, wenn man so Alltagssituationen nachspielt, keine Ahnung, und man als Elternteil denkt, oh, das habe ich maximal schrecklich gelöst. Und das mit den Kindern nachspielt, dann stellt man fest, die sehen das gar nicht so schlimm, wie wir uns da Stress machen. Und das, finde ich, ist so ein Tipp, der sich bei mir sehr eingebrannt hat. Einfach dadurch, wie meine Kinder mit mir umgehen, wenn ich sie bin.
Also verstehe ich das richtig? Ihr spielt einfach, also ihr macht einfach Rollentausch und tut mal eine halbe Stunde so, als wären sie Mama oder Papa und du das Kind.
Genau. Mhm. Also
okay. Das wird bei mir so schief gehen, glaube ich.
Bitte probier das aus. Also wir machen das tatsächlich oft, wir sind sehr oft in Wäldern und in der Natur unterwegs, einfach damit die rauskommen aus der Großstadt. Und da ist total gut auch Zeit für sowas, ne? Weil wenn hier der Geschirrspüler an ist, die Waschmaschine läuft und noch drei Leute anrufen, dann ist vielleicht auch nicht der günstigste Zeitpunkt dafür, aber man kann sowas ja später rekapitulieren. Und da lerne ich tatsächlich sehr viel und bin da sehr dankbar für dieses Feedback, was die Kinder ungewollt an mich zurückspielen.
Ja, spannender Tipp. Du hast ja gerade auch schon deinen Mann erwähnt. Und wir sind ja auch ein Papa-Podcast und mich würde tatsächlich mal interessieren, also sprechen wir nicht nur über deinen Mann, sondern vielleicht über Väter allgemein. Was denkst du, haben die erstens einen anderen Stress als Mütter und gehen die dann auch anders damit um, beziehungsweise bin ich vielleicht typisch für alle Männer und habe Probleme mit der Meditation oder gibt es da andere Sachen, die Väter mögen oder eher nicht mögen? Hast du da Erfahrung? Also jetzt vielleicht ausgehend von deinem Mann, aber natürlich auch, man tauscht sich dann auch aus. Und wenn du beim Buchschreiben hast du wahrscheinlich auch mit einigen Vätern gesprochen.
Genau, also es ist alles anekdotisches Wissen, es ist nicht evidenzbasiert.
Das ist das Beste und das Wichtigste.
und meiner Erfahrung nach können sich Männer tatsächlich besser abgrenzen. Also Väter sagen eher Stopp und ziehen sich raus. Und das ist so dieses berühmte Fahrradfahren. Ist es in Berlin ganz häufig, dass Männer irgendwie sagen so, ich bin jetzt mal raus, also ne, und fahr irgendwie Fahrrad. Oder die sind einfach weniger ansprechbar. Und ich will gar nicht sagen, dass sich Männer weniger um Kinder kümmern. Aber ich glaube, die vermitteln ihre Grenzen klarer, als Mütter das tun. Weil Mütter meiner Erfahrung nach oft überkompensieren und denken, also das ist jetzt sehr anekdotisch aus dem Beispiel zwischen meinem Mann und mir, der sagt, nee, die können sich auch mal 2 Stunden langweilen, während ich denke, ja, aber dann reißen sie auch alles ein. So. Das muss nachher irgendjemand aufräumen. Klar können wir das mit denen zusammen machen, aber schwierig. So, ich gehe dann eher gucken als eher. So,
aber das ist total spannend, weil wir hatten vor ein paar Folgen die Patricia Camerata da, die unter anderem vorschlug, dass sich Väter doch mehr an Müttern orientieren sollen, weil es ja immer die Diskussion gibt, es gibt keine Vorbilder für neue Väter und warum machen es die Väter nicht einfach mal so wie die Mütter, weil die haben da ja viel Erfahrung, stimmt, aber wenn ich das jetzt fortführe mit deiner Ausführung, höre ich da so raus, dass sich beim Thema Stressmanagement scheinbar die Mütter ein bisschen was von den Vätern abgucken können.
Finde ich. Also ich finde Patricia super. Alles, was Patricia sagt, hat eine Berechtigung. Ich mag ihr neues Buch auch sehr gerne. Ich glaube aber tatsächlich, dass Mütter davon profitieren, sich bei Vätern was abzuschauen. Das darf halt nicht zulasten der Kinder gehen. Ne? Das ist die Gefahr einfach dabei. Deswegen verstehe ich Patrizias Punkt zu sagen, Väter müssen sich eher was bei den Frauen abschauen, damit man sich so in der Mitte trifft. Also wenn die Väter quasi mehr nach oben kommen und die Mütter ein bisschen weiter runter, dann trifft man sich ja auch viel einfacher. Und das finde ich, da haben wir beide recht.
Dass dein Buch nicht einfach nur irgendwelche seichten Tipps sind, kriegt man spätestens bei der 5-4-3-2-1 Technik mit, die aus der Traumatherapie kommt. Könntest du erklären, wie genau diese Technik funktioniert und wie man sie anwenden kann? Weil ich kenne, ne, also ich glaube, so der ein oder andere Mensch, der so ein bisschen kreativ unterwegs ist, kennt natürlich aus dem Brainstorming diese ganzen unterschiedlichen Techniken mit verschiedenen Perspektiven und so weiter. Ich glaube, da wird es aber nicht drum gehen.
Nee, gar nicht. Also die Meditation habe ich tatsächlich mit reingenommen, weil mir das wichtig war, weil es einfach Momente gibt, die einen total überfordern. Und dann steht man da und weiß einfach gar nicht mehr, was man machen soll. Und für diese Momente kann diese 5-4-3-2-1 Methode einfach wirklich hilfreich sein. Ich habe die selber auch schon öfter angewendet und weiß einfach, das hilft. Und wie sie funktioniert ist, man sagt sich 5-mal hintereinander, damit fangen wir jetzt mal an, ich sehe, und dann sagt man, keine Ahnung, ich sehe in meinem Fall jetzt das Sofa, den Schrank, euch beide so. Dann macht man 5-mal ich höre und achtet auf das, was man so hört, und dann ich spüre. Und das macht man dann 5-mal, 4-mal, 3-mal, 2-mal, 1-mal. Man kann immer das Gleiche sagen, wenn man einfach so überlastet ist, dass einem nichts anderes einfällt. Also, dass man nur diese maximal 5 Dinge wahrnehmen kann. Man kann aber auch jedes Mal was anderes machen. Was es macht, ist, dass es einen aus der akuten Stresssituation rausholt. Also, weil man sich eben nicht mehr mit sich selbst und dem, was in einem los ist, beschäftigt, sondern man muss gucken, man muss hören und man muss spüren. Und das entlastet in so einer total überwältigenden Situation halt wirklich sehr.
Also es klingt nach einer autogenen, nach einem autogenen Training für den Verstand.
Genau. Um da so ein bisschen weiter rauszukommen. Und weil wir ja so viel im Stress in unserem Kopf sind und uns oft überlegen, was habe ich hier falsch gemacht, wie kann ich das handeln, und das wird alles zu viel, dann fängt das Herz an zu rasen, dann kommt der Schweißausbruch dazu, einem wird heiß oder kalt, je nachdem, das sind ja auch unterschiedliche Stressfaktoren, Stressreaktionen, die da kommen, und das bringt einen auf so eine andere Ebene, und deswegen kann ich nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren. Und das ist, also man kann das laut machen, weil nicht jede Situation hergibt, dass man das laut macht, dass man sich wirklich sagt, ich sehe den Laptop. Kann man das natürlich auch im Kopf machen. Und man kann auch, wenn man feststellt, ich schaffe das nur 1-mal, 5-mal, dann ist das auch schon mehr als gar nichts. Das kann ich ja nur immer wieder betonen. Man muss halt irgendwo anfangen.
Mich würde mal interessieren, wie wir diesen Stress unterscheiden können, beziehungsweise die Methoden dagegen. Also all das, was wir jetzt aufgezählt haben, kommt mir so vor, ist in erster Linie bei akutem Stress. Ne? Wenn der Tag total scheiße läuft oder wenn sich das Kind im Supermarkt auf den Boden wirft irgendwie. Kennt jeder. Aber ich denke, viele sind halt auch dauergestresst. Also so, dass die Erregungskurve gar nicht abnimmt. Da ist es ja nicht mit 5 Minuten Meditation getan. Und das ist ja ein gravierenderes Problem. Was rätst du solchen Vätern und Müttern? Also wo kann ich überhaupt anfangen, um meine Situation dann zu verbessern in so einer Dauerstressphase?
Die Dauerstressphase, haben wir ja vorhin angesprochen, ist ja der Grund, warum dieses Buch überhaupt existiert, weil ich da selber drin hing. Und tatsächlich hätte ich dir in dieser Situation nicht sagen können, was mir überhaupt hilft. Mhm. Und da ist der Tipp, Hilfe annehmen. Denn es war nie so, dass ich nicht hätte Hilfe bekommen können. Es war einfach so, dass ganz oft die Frage kam, was brauchst du denn? Und ich konnte diese Frage nicht beantworten, weil ich das nicht wusste. Ich war einfach das, was du gesagt hast, maximal gestresst. Ich konnte nicht sagen, nimm mir die Kinder ab. So, dann habe ich mich einerseits hingesetzt, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn mein Leben immer so weitergehen würde, wäre das okay oder müsste ich was ändern? Und dann hatte ich Menschen, die ganz konkrete Hilfe angeboten haben, indem sie gesagt haben, ich hole die Kinder ab, ich back dir einen Kuchen, keine Ahnung, so Sachen. Und das annehmen lernen, das ist sowas, womit man halt anfangen kann, wenn man selber gestresst ist, weil man ja den Weg aus dem Stress heraus irgendwie finden muss, um dann zu sagen, okay, ab jetzt fange ich an zu meditieren. Und ich glaube, wichtig ist, da hinzugucken und hinzuhören, wenn jemand Hilfe anbietet, weil wir so oft ganz schnell dabei sind zu sagen, nein, ich brauche das nicht. Aber warum denn nicht? Also warum können wir so schlecht Hilfe annehmen?
Und wie ist es mit professioneller Hilfe? Also wann merke ich, dass so diese normale Hilfe, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht mehr hilft, dass ich da tatsächlich ein gravierendes Stressproblem habe?
Also du kannst anfangen, einen qualifizierten, das wäre relativ wichtig, Burnout-Check zu machen. Und ich will jetzt hier keine Werbung für dein Redezeitportal machen, aber natürlich ist es immer hilfreich, sich dahin zu wenden, auch für eine erste Einschätzung. Denn Fakt ist ja auch, selbst wenn sich dann rausstellt, man hat eine Depression oder ein Burnout, das bedeutet ja nicht, dass man da sofort eine Therapie und einen Hilfeanspruch, also ne, du hast einen Hilfeanspruch, aber hast auch keinen Therapieplatz. Deswegen, das Wissen alleine hilft einem leider noch nicht so wahnsinnig viel weiter. Aber es ist zumindest günstig, auch zu wissen, ich bin damit nicht allein, das ist nicht nur alles in meinem Kopf, das ist ja auch oft so eine Sorge, dass man denkt, ich bilde mir das vielleicht ein und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das hören wir doch auch ganz oft so. Also ich muss mich an Situationen erinnern, wo mir, da waren meine Kinder noch sehr viel kleiner, die waren, ich weiß nicht, ich glaube, die Älteste war 5 und das eine war ein Baby und der andere war dann so dazwischen. Und dann hat mir eine Mutter von einem Kind gesagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und ich dachte so, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass du das abschätzen kannst, wenn mich das eine Kind anschreit, das zweite an mir zerrt und das dritte auf dem Spielplatz rumrennt. Und sich da Hilfe suchen, eben auch so ein Burnout-Check zu machen, das kann man googeln, welcher da wirklich qualifiziert ist. Das kann auch einem selbst die Kraft geben, sich Hilfe zu suchen, weil man eben feststellt, ich bilde mir das nicht alles ein. Manche brauchen das ja auch.
Ja, und ich glaube, das hat auch ein Stück weit mit den ganzen Glaubenssätzen zu tun, die man irgendwann mal mitgekriegt hat. Ne? So, weil ich glaube, dadurch entstehen ja auch sehr häufig oder rückt ja sehr häufig der Stress, den man hat, den man aber selber nicht empfindet, weil der irgendwo in dieser dunklen Ecke ist, die nicht beleuchtet wird. Ne? So alles aus dem Blinkwinkel raus, was wir nicht gerne sehen, das schieben wir halt weg. Und ich glaube, dazu gehört halt auch die Einschätzung, ab wann man eigentlich im Stress steckt. Quasi. Gab es bestimmtes Feedback oder warst du überrascht über bestimmtes Feedback zu deinem Buch, das du erhalten hast? Wahrscheinlich eher positiv als negativ. Ich glaube, keiner hat dir gesagt, 410, nein, da lege ich noch welche drauf oder sowas, aber.
Also erstmal habe ich mich gefreut, weil so ein Buch ja so ein sehr langer Prozess ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass alle gesagt haben, das sieht aber besonders ansprechend aus. Das ist ja auch schon mal total schön. Und inhaltlich ist es tatsächlich so, dass alle, mit denen ich darüber rede, total begeistert sind, weil es eben, um das schöne Wort für Marco nochmal zu sagen, auch eine Klo-Lektüre sein kann.
Das hast du gesagt, du hast es gesagt. Ich habe es nur wiederholt.
Aber du hast dich darüber gefreut. Und das macht ja das Buch nicht schlecht, wenn es eins ist, was man eben gut erfassen kann. Und ich glaube, die größte Überraschung für Leute ist, wie viel da drin steckt. Weil es halt erstmal so banal klingt, 110 Tipps gegen Stress. Und naja, dann denkt man, also ich glaube, der Ursprungsgedanke ist, weiß ich alles schon. Und dann fängt man an zu lesen und stellt halt fest, ja, nee, weiß ich so in der Tiefe gar nicht.
Ja, spannend. Wobei ich sagen muss, am besten kann man ja eigentlich auf dem Klo auch entspannen, oder? Und wenn man dann noch dein Buch in die Hand nimmt, dann ist das ja eine Win-Win-Situation.
Naja, als Eltern lernst du ja, dass das Klo einfach nun mal der Raum ist, in dem du dich zurückziehen kannst.
Wenn man die Tür abschließt.
Wenn man die Tür abschließt.
Genau. Genau.
Wenn man die Tür abschließt und die Kinder schon alt genug sind, zu verstehen.
Genau. Und Oropax wären dann manchmal vielleicht ganz gut. Na gut. Abschließend, Andrea, also, das Buch ist entstanden, weil du selbst total durch Corona im Stress warst und das durchbrechen wolltest. Dann hast du dieses Buch geschrieben und da schließt sich natürlich meine Frage an, wie geht es dir jetzt?
Also, ich würde gerne behaupten, völlig tiefenentspannt und stressfrei. Ist natürlich nicht so. Also das wäre ja total gelogen. Aber es ist schon so, dass ich mich mehr darauf besinnen kann, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und öfter lerne, Nein zu sagen zu Dingen, weil einfach die Gleichzeitigkeit im Leben nicht immer möglich ist. Und das, finde ich, ist schon ein großer Gewinn, zumindest für meine Familie, die mich dann sehr viel mehr präsenter hat, als sie es vielleicht in Corona hatte, wo ich immer gesagt habe, ja, gleich, warte kurz, ich bin gleich da und dann von Kind zu Termin gerannt bin.
Gut. Aber im Endeffekt ist es doch tatsächlich so, dass Wissen entstresst, oder? Also wie du schon sagtest, es sind ja nicht nur 110 Tipps, sondern es steckt ja sehr viel mehr hinter und auch in deinem Buch steht auch, warum sozusagen man Stress hat oder warum manche Techniken hilfreich sind bei Stress und das zu wissen, ist ja schon mal ganz gut, weil man dann so ein Portfolio hat oder so ein Kasten an verschiedenen Tools, die man einfach mal ausprobieren kann.
Ja, und ich glaube, was auch total wichtig ist und was, glaube ich, in diesem Gespräch auch klar geworden ist, man ist damit nicht allein. Also es hilft halt auch immer, darüber zu reden und nicht Annahmen über Menschen zu haben, die man irgendwo sieht. Sondern zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Ich meine, das ist generell ein guter Lebenstipp, Menschen zu fragen, wie es ihnen geht und ins Gespräch zu kommen. Aber gerade mit Eltern auf dem Spielplatz geht das ja auch einfacher. Und dann sich gehört und verstanden fühlen und wissen, man ist nicht allein in seinem Stress, hilft, glaube ich, auch extrem.
Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, sich nicht nur mit den Eltern auf dem Spielplatz auszutauschen, sondern in erster Linie mit seinem Partner oder seiner Partnerin, oder? Also, weil der oder diejenige kann ja natürlich am besten vielleicht auch einem ein bisschen Stress abnehmen oder Aufgaben, die durch den Stress hervorgerufen werden.
Ja, aber da bin ich davon ausgegangen, dass man das tut.
Ich finde, man kann das trotzdem noch mal erwähnen.
Ja, da fangen wir an. Also man fängt natürlich immer in seinem engsten Umfeld an und arbeitet sich dann nach außen vor.
Wir haben eine Sache, glaube ich, noch nicht beleuchtet. Wie funktioniert das eigentlich mit der Musik und dem Stress?
Ja, mich stresst Musik eher.
Echt? Oh, wow. Das ist jetzt schwierig für meine letzte Frage.
Nein, die ist super. Das ist gut. Ich weiß ja, was jetzt kommt.
Ja, genau. Also wir haben ja eine Playlist auf Spotify, Echte Papas. Und du darfst natürlich gerne einen Song beisteuern. Du darfst aber auch, weiß ich nicht, aus deiner Meditations-App oder sowas, wenn dich Musik stresst.
Ich habe mir eure Playlist tatsächlich im Vorfeld angeguckt und habe mich gefreut, dass da viel Musik drauf ist, die ich tatsächlich auch höre. Also mich stresst tatsächlich Musik, wenn noch nebenbei, also ich muss das dann ganz aktiv hören und kann nicht noch nebenbei Dinge machen, das meinte ich. Und auch aus dem Nähkästchen geplaudert, mein Mann hört sehr viel experimentelle Musik, das macht es nicht leichter. Ist mein Tipp und mein Wunsch für eure Playlist, Amy Mann mit Wise Up, weil ich das auch eine gute Analogie für unser Gespräch finde. Weil es eben darum geht, dass man nur schlauer werden kann, wenn man aufpasst.
Gute Musikerin.
Und guter Songauswahl. Gut, also dieser Song kommt auf die Echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, genauso wie, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für uns, genauso wie unserem Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten und weitersagen. Und wenn ihr eine Frage habt, zu dieser Folge oder vielleicht auch zu den echten Papas allgemein, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, ganz entspannt. Und diese E-Mail geht an, das weiß wieder der Florian.
Die geht immer noch an podcast@echtepapas.de.
Genau. Ich habe diesmal mitgeschrieben. Nächstes Mal frage ich dich nicht mehr. Und wo wir schon bei der Werbung sind, Andrea, also über dein Buch haben wir ja schon gesprochen. 110 Tipps. Wie viel haben wir jetzt hier schon verraten eigentlich von den 110 Tipps?
Das schreiben uns die Leute an Flo's E-Mail.
Also es gibt noch einige Tipps in dem Buch, die wir noch nicht erwähnt haben und die es lohnt, mal auszuprobieren. Und wenn man mit dem Buch durch ist, Andrea, und aber noch mehr von dir erfahren will oder über dich wissen oder von dir lesen, bist ja Journalistin, wo geht man dann hin? Auf welcher Social-Media-Plattform bist du zu Hause? Wo findet man dich?
Man kann am einfachsten, glaube ich, auf den Blog gehen, runzelfüßchen.de, für alle, die noch auf Blogs gehen. genau, oder man findet mich im Buchhandel, oder man sucht einfach meinen Namen und guckt, was ich so schreibe, weil ich für ganz viele verschiedene Magazine schreibe. Das wäre jetzt irgendwie schwierig, da was rauszupicken und zu sagen, da geht ihr hin. Aber ich habe auch schon was für Men's Health Dad geschrieben. Da fangt ihr an.
Das stimmt, ja genau. Also www.dad-mac.de. Dort findet ihr auch hervorragende Artikel von Andrea. Und ja, ich denke ja mal irgendwie mit 110 Anti-Stress-Weg-Tipps, da gibt es sicher nochmal 110, oder? Deshalb gehe ich mal davon aus, dass du wahrscheinlich gerade schon an einem zweiten Buch sitzt.
Was eine Überleitung. Tatsächlich sitze ich am Reflexionsbuch zu dem Buch, um eben noch tiefer in das Thema einzusteigen. Für alle, die Lust haben, nach den Tipps eben noch genauer bei sich selber hinzugucken. Das kommt, ich glaube, im Sommer.
Gucke mal an, als wäre ich in deinem Kopf gewesen.
Aber wirklich.
Ungeahnte Fähigkeiten, die ich hier zutage bringe. Ja, ich muss jetzt auch langsam los.
Bist du im Stress?
Ich habe noch Termine. Aber vielen, vielen Dank, Andrea, dass du bei uns warst.
Und ja, vielen Dank.
Und mit diesen Tipps, ich schwöre, ich versuche es jetzt mal wieder mit Meditation. Ich habe ja jetzt einige Ansätze von dir bekommen.
Ich rufe dich einmal die Woche an und dann gehen wir die alle durch. Pass auf, so machen wir das.
Du darfst nur nicht einschlafen beim Meditieren.
Total entspannt. Nein, da habe ich ja jetzt gelernt, auch das wäre in Ordnung.
Ja. Wobei, da kann ich mir was Besseres vorstellen, sowas wie die drei Fragezeichen oder sowas, das zum Einschlafen.
Gut, wir gucken mal. Wir sprechen darüber, wenn das nächste Buch von Andrea draußen
ja,
ist.
Ja, gute Idee.
Und dann haben wir wieder einen Anlass, ja?
Okay, sehr schön.
Also, Andrea, wir hören uns dann und alle anderen hören wir uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das.
Okay, tschüss. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.